Willkommen bei Broke & Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Selbst wenn ihr wirklich noch immer keinen Peil habt, wenn ihr die bisherigen 7 Folgen aufmerksam angehört habt, dann wisst ihr, dass ich so ein paar Sachen immer und immer wiederhole. Diversifizieren, nicht alle Eier in einen Korb und mein Vergleich, wer ist der neue Tupac? Dazu hat ein Hörer auf Facebook noch eine weitere Börsenlegende ins Spiel gebracht, inklusive Hip-Hop-Metapher, wie sich das gehört für kluge Broke & Broker-Hörer. Es ist Beate Sander, die Börsenmissy Elliott. Bisher wurde sie meistens liebevoll die Börsenoma genannt. Börsenmissy Elliott passt insofern ganz gut, dass sie nicht wie Warren Buffett oder André Costolani, also meine viel zitierten JC und KRS-One der Börse, eben nicht zur Oldschool gehört, sondern erst relativ spät an die Börse gekommen ist, nämlich Mitte der 90er Jahre. Da war sie schon eine alte Frau, fast 60. Ist ein gutes Beispiel, dass es nie zu spät ist, um an der Börse zu starten. Was macht sie zur Missy Elliott? Sie hat sich als Frau in einer Welt durchgesetzt, die nach wie vor recht männerdominiert ist. Heutzutage sieht das doch etwas anders aus. Aber in den 90ern, zur Zeit der ersten Erfolge von sowohl Beate Sander als auch Missy Elliott, waren sowohl an der Börse als auch im Rap fast nur Männer erfolgreich. Sowohl Beate Sander als auch Missy Elliott haben es aber geschafft, einen Untouchable-Status zu erreichen. Dass Frauen ja oft die erfolgreicheren Investoren sind, das habe ich ja schon mal angedeutet. Auch das soll hier wiederholt werden. Einen Unterschied zwischen Missy Elliott und Beate Sander gibt's dann doch. Beate Sander dürfte wohl eher hauptsächlich im deutschsprachigen Raum bekannt sein. Dafür war sie hier nicht nur als Investorin, sondern auch als Autorin erfolgreich. Einige Bücher auch für Anfänger kommen aus ihrer Feder. Wenn ihr also irgendwann noch mehr Knowledge über Broke & Broker hinaus sucht, schaut euch mal ihre Einsteigerliteratur an. Ich selbst hatte das Glück, sie persönlich kennenlernen zu dürfen und einige Gespräche mit ihr zu führen. Leider ist sie 2020 gestorben. Rest in peace an dieser Stelle. Einige kluge und zitierfähige Sprüche kamen aber über ihre Lippen und bleiben der Nachwelt. Zum Beispiel, breit gestreut, nie bereut. Da sind wir wieder beim Thema Diversifizieren. Das zweite Thema, das ich schon oft angesprochen habe und immer wieder erwähne, ist, dass ihr euch an eure Strategie halten müsst. In Step 7 hatte ich das sogar als das größte Anlegerrisiko bezeichnet, sich eben nicht an seine Strategie zu halten. Der Klassiker, der typischste und häufigste Anlegerfehler ist aber vermutlich, dass man anfängt, ohne überhaupt eine Strategie zu haben. Ich will euch jetzt hier weder verschrecken noch auf den Sack gehen, wenn ihr unbedingt anfangen wollt, wenn ihr es nicht mehr aushaltet oder vielleicht sogar angefangen habt, vielleicht seid ihr schon eingestiegen, vielleicht seid ihr krank vor FOMO-Druck, dann tut es. Ich selbst habe damals auch ohne Strategie angefangen. Startet ruhig schon mal ein bisschen. Hauptsache, ihr geht nicht mit allem direkt in den Markt. Ihr wisst noch, letzte Folge, da habe ich euch erklärt, FOMO und die ganzen Timing-Geschichten. Falls ihr euch nicht erinnert, hört euch Step 7 nochmal an. Und falls ihr was nicht checkt, fragt mich verdammt nochmal. Ist mir ohne Scheiß wichtig, dass jeder von euch alles immer checkt. Auf Instagram mache ich jede Woche eine Fragerunde zur Sendung. Weiter im Text. Wir wollen heute mal über Strategien sprechen. Die schon erwähnte Börsenmissy Elliott Beate Sander sagt dazu, die einzig richtige Anlagestrategie gibt es nicht und wird es nie geben. Zu unterschiedlich sind Einflussfaktoren, Voraussetzungen, Anlageziele, Renditeerwartungen, Marktlage und Persönlichkeitsmerkmale. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht will, dass ihr tut, was ich tue, sondern das versteht, was ich verstehe. Noch so eine Dauerwiederholung von mir. Es bringt nichts, wenn ihr mich fragt, wie ich mein Depot jetzt aufstelle. Selbst wenn ich euch das sagen würde, heißt es noch lange nicht, dass das für euch der richtige Weg wäre. Ganz geschweige denn, wenn ihr mich danach fragt, welche konkreten WKN-Nummern für ETF ihr jetzt kaufen sollt. Ich will, dass ihr selber denkt, liebe Leute. Wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt, sucht euch einen Vermögensberater oder investiert in fremdgemanagte Fonds. Das kostet halt beides Geld, ist aber immer noch besser, als wenn ihr nichts macht oder noch schlimmer, jetzt in irgendwelche Hypes und Trends eure Kohle verballert. Nicht jeder Vollidiot, der sich äußert, hat recht und versteht was von Börse. Auch wenn er kluge Worte in einer Facebook-Investorengruppe schreibt. Auch wenn er einen eigenen Börsenpodcast rausbringt. Es sei denn natürlich, er gibt nicht irgendwelche Empfehlungen, Tricks und Geheimtipps, sondern versucht euch den Scheiß zu erklären, damit ihr selber draufkommt. Deshalb seid ihr ja auch bei mir genau richtig. Auch wenn es natürlich viel chilliger wäre, wenn ich euch einfach irgendwas sage und ihr macht das dann. Geil, Musterdepot. Mache ich einfach genau das Gleiche, kaufe ich einfach genau die gleichen Aktien. Oder halt so ungefähr. Ich habe ja keine Millionen, habe nur 1000 Euro, versuche ich halt genau das Gleiche in klein. Nicht cool, Leute. Wer sagt denn, dass das für euch die richtige Strategie ist? Wer sagt, dass es überhaupt eine gute Strategie ist? Habe ich euch jetzt schon verunsichert? Seid mal nicht so feige. Also, Nochmal von vorne. Wenn ihr noch halbwegs jung seid, und damit meine ich alle unter 40, dann habt ihr noch richtig viel Zeit. Und wie schon gesagt, Beate Sander hat erst mit 59 angefangen. Die einfachste Strategie ist, wie gesagt, dass ihr euer Geld im Zweifelsfall einfach in fremde Hände gebt. Vermögensverwalter oder Fonds. Hat den Vorteil, das sind Profis. Die haben schon vieles gesehen, wissen vermutlich, in welcher Situation was zu tun ist. Aber da sind wir gleich schon beim nächsten Ding. Welcher Vermögensberater passt zu euren Vorstellungen? Und welcher Fonds erst? Es gibt ja sogar sogenannte Dachfonds. Die investieren selbst in andere Fonds und stellen sich aus unterschiedlichen Fondsstrategien ihre eigene Strategie zusammen. Auch hier wird halt diversifiziert. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Selbst wenn ihr einen Fonds findet, der genau zu euch passt, den ihr cool findet, der euch gefällt, ballert nicht sofort all eure Kohle da rein. Immer über mehrere Investments diversifizieren. Auch wenn der Fondsmanager behauptet, er sei der neue Tupac und seine Strategie ist immer erfolgreich. Es kann auch anders kommen. Breit gestreut, nie bereut. So habt ihr auf jeden Fall den geringsten eigenen Denkaufwand. Eine grundsätzliche Strategie braucht ihr trotzdem. Ach ja, die Kosten müsst ihr bei Fonds und Vermögensberater natürlich auch im Blick behalten. Niemand macht sowas kostenlos für euch. For free gibt's das nur, wenn ihr es selber macht. Hört euch dazu Step 5 nochmal an, die Börsentoy-Folge. Da spreche ich auch über Kosten und Gebühren. Aus meiner Sicht auch wenig Denkaufwand erfordert es, sich einfach ein paar ETF auszusuchen, mit denen man breit streut und die dann einfach liegen lässt. Auf langfristige Sicht natürlich. Buy and hold nennt man diese Strategie, erklärt sich eigentlich von selbst. Funktioniert auch mit Einzelaktien, aber da gibt's keine Garantie. Die gibt's natürlich auch bei ETF nicht, aber gerade bei den großen Indizes sieht man auf lange Sicht dann doch, dass es auch nach Crashs immer wieder aufwärts geht. Aber Achtung, es gibt inzwischen ETFs auf jede Scheiße, auch auf Trendthemen. Ich kann euch nicht versprechen, dass in 50 Jahren Lithiumminen noch der Shit sind. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob da noch Auto gefahren wird. Also ein Automobil-ETF könnte auch ein Klumpenrisiko sein. Ich weiß aber, dass es in Jahrzehnten den DAX noch geben wird. Genauso den Dow Jones oder den MSCI World. Wenn es die nicht mehr gibt, dann sage ich euch, haben wir ganz andere Probleme. Diese Indizes haben sich bisher immer erholt, wenn es einen Crash gab. Dafür braucht man halt Zeit, aber that's what I'm talking about. Mein alter Bekannter und Börsenurgestein Heiko Thieme sagt als Motto gerne, und immer wieder steigt die Börse. Heiko Thieme ist übrigens so eine Art Börsen-Kanye West. Er polarisiert. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Die wenigsten würden aber behaupten, dass er nichts drauf hat. Er gehört glücklicherweise zu den Börsenurgesteinen, die noch leben. Von ihm könnten also immer mal wieder aktuelle Sprüche oder Einschätzungen eingestreut werden. Was Buy and Hold bei Einzelaktien schwierig macht, im Gegensatz zu Indizes, sind Verluste. Bei einem DAX kann man ein Minus easy aussetzen. Irgendwann innerhalb der nächsten 5 bis maximal 10 Jahre wird er wieder höher stehen als jetzt. Und zwar egal, wann ihr gekauft habt. Der DAX wird innerhalb der nächsten 10 Jahre höher stehen als jetzt. Ob er genau an diesem Tag heute in 10 Jahren höher stehen wird, das kann euch natürlich niemand versprechen. Aber es müsste schon einiges an Unglück über diese Welt hineinbrechen, damit das nicht der Fall ist. Weil der DAX ja die deutsche Volkswirtschaft abbildet. Firmen, die Anforderungen nicht mehr erfüllen können, können da auch mal rausfliegen. Gerade erst ist Nivea-Hersteller Beiersdorf abgestiegen, dafür ist Energietechnikunternehmen und Siemens-Tochter Siemens Energy aufgestiegen. Der DAX wird auch in 10 Jahren anders aussehen als heute. Kann euch aber scheißegal sein, wenn ihr ein ETF gekauft habt. Wenn ihr einzelne Aktien kauft, dann gibt's ganz viele Faktoren, die das Wohl und Wehe des Aktienkurses bestimmen. Aber ich will gleich dazu sagen, auch da könnt ihr falsch liegen, ohne dass euch das Genick bricht. Voraussetzung ist halt mal wieder, dass ihr breit diversifiziert seid. Denn dann steckt nicht allzu viel Kohle in einem einzelnen Investment oder einer einzelnen Aktie. Wenn die dann abschmiert, habt ihr drei Möglichkeiten. Wenn ihr an die Firma glaubt, dann könnt ihr das einfach aussetzen, buy and hold. Wenn ihr denkt, der Kurs ist unberechtigt abgestürzt und ihr damit recht habt, dann wird sich die Aktie wieder erholen. Wann kann sowas sein? Manchmal werden ganze Branchen in Sippenhaft genommen. Manchmal kommt es zum Beispiel vor, dass eine Firma ein spezifisches Problem hat. Nehmen wir zum Beispiel H&M, die haben gerade Beef in China und deshalb wurden sie aus chinesischen Online-Shops entfernt. Da sind dann sofort andere westliche Klamottenanbieter, Nike, Adidas und Co. auch abgerutscht. Dabei war erstmal gar nicht klar, was genau da los ist. Manchmal wird pauschal alles verkauft, was damit zu tun haben könnte. Ähnlich ist es im Crash. Im Corona-Crash zum Beispiel sind einfach alle raus aus dem Markt. Verkaufen, 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 einfach raus. Wer da einen kühlen Kopf bewahrt hat, der konnte sich zum Beispiel fragen, Moment mal, wo soll Corona einer Amazon denn schaden? Die können doch eigentlich nur profitieren. So war es ja auch. Also wer seine Amazon-Aktien im Crash nicht in Panik verkauft hat und am Ende noch mit Verlust, sondern einfach gehalten, der ist inzwischen weit im Plus. Der King-Style wäre, wenn man dann noch rechtzeitig nachgekauft hat. Vorteil an Buy and Hold, du musst nicht die ganze Zeit den Kurs checken. Du musst nicht die ganze Zeit Nachrichten schauen und du musst dir nicht verdammt nochmal überlegen, was bedeutet das jetzt für den Aktienkurs. Du kaufst, nimmst diese berühmte Kostolani-Schlaftablette, von der ich mich an der Stelle mal wieder distanzieren möchte, und schaust irgendwann nach, wie reich du bist. Umgekehrt hätte es aber auch sein können, dass sich etwas grundlegend verändert. So wie für die Banken in der Finanzkrise und den Folgejahren bis heute. Egal wann man vor 2007 Aktien von deutschen Banken gekauft hat, wenn man einfach nur Buy and Hold gemacht hat, ist man heute im Minus. Vielleicht sogar richtig fett im Minus. Habe ich in Step 7 mal anhand der Commerzbank erklärt. Da wäre die richtige Entscheidung gewesen, irgendwann die Reißleine zu ziehen. Am besten noch bevor man im Minus ist. Und wenn man im Prinzip doch langfristig an die Firma glaubt, dann könnte man ja später zu Schnäppchenpreisen wieder einsteigen. Aber dann sind wir wieder beim Thema Timing und ihr wisst ja, was ich von Timing halte. Aber eins kann man sagen, niemals solltet ihr euch in eine Aktie verlieben. Klassischer Anlegerfehler. Wenn ihr eine Aktie nur haltet, weil das euer erstes Investment war oder weil ihr ein Auto von der Firma fahrt oder das Unternehmen euren Lieblingsfußballverein sponsert, das alles ist nicht unbedingt eine überzeugende Anlagestrategie. Aber es sind wenigstens Argumente. Manchmal kaufen Anleger sogar einfach nur, weil sie einen heißen Tipp bekommen haben oder weil sie denken, es könnte halt steigen. Manchmal wissen sie nicht mal, was sie da gerade gekauft haben. Kann kompletter Dünnschiss sein. Dann nicht warten, bis sich die Vision von irgendeinem Börsenguru oder Aktienkumpel erfüllen wird. Verkauft die Scheiße, wenn es sein muss, mit Verlust. Und am besten nicht erst, wenn der Verlust mega fett ist und euch Löcher ins Depot gebrannt hat, als wären es Kippen auf dem Sofa im Studio von ODB. Das grundsätzliche Prinzip an der Börse funktioniert aber so. Günstig einkaufen, teuer verkaufen. Weil das aber leichter gesagt als getan ist, sagt man normalerweise, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Es ist wie beim Boxen. Es geht nicht nur um Hit. Es geht um Hit and not getting hit. Derjenige, der die wenigsten Schläge einsteckt, wird den Kampf gewinnen. Börsen-Missy Elliott, Beate Sander, bringt es auf die Formel, Gewinne lass laufen, im Verlust nicht ersaufen. Interessanterweise ist beides gar nicht so einfach. Da kommt nämlich mal wieder unser Hirn ins Spiel. Es erfordert verdammt viel Disziplin, seine Gewinne laufen zu lassen. Wenn ihr erfahrene Aktionäre nach ihren größten Fehlern fragt, wird das ganz häufig etwas sein, das sie verkauft haben, nicht etwas, das sie gekauft haben. Und es gibt genügend Sprüche wie, an Gewinnmitnahmen ist noch niemand verarmt, Kleinvieh macht auch Mist oder nur nicht zu gierig werden. In Step 7 habe ich euch auch vor Gier gewarnt, aber ich habe auch gesagt, Gier ist gut, jetzt wisst ihr warum. Unser Hirn sucht den schnellen Erfolg. Wenn wir mal mit ein paar Prozent plus verkaufen, dann wird sofort dieses schon bekannte Dopamin ausgeschüttet. Das Problem an der Sache, wir sind raus aus einer Aktie, die ja offenbar schön gestiegen ist. Kann sein, dass sie das noch ganz lange tut. Es hatte ja einen Grund, warum wir irgendwann mal eingestiegen sind. Wir haben also günstiger gekauft, als die Aktie jetzt ist und vielleicht wird sie nie wieder so günstig. Aber nach oben hin könnte alles offen sein. Blöd für uns. Jetzt haben wir zwar ein bisschen Geld rausbekommen, aber was machen wir denn damit? Cooler wäre es doch gewesen, bei dieser Top-Aktie dabei zu sein. Verluste begrenzen fällt uns so schwer, weil wir dann unsere Fehler eingestehen müssen. Wer versagt schon gerne? Könnte es nicht sein, dass der Verlustbringer doch mal noch durch die Decke geht? Sollen wir nicht lieber noch ein bisschen nachkaufen? Auch hier kommt wieder unser Hirn ins Spiel. Neurofinance nennt man das übrigens. Unser Hirn kann nämlich nicht unterscheiden, ob wir finanzielle Schmerzen haben oder körperliche. Schmerz ist Schmerz und Verlust ist Verlust. So blöd es klingen mag, aber auch bei Aktienverlust gehen wir durch Trauerphasen. So als hätten wir einen geliebten Menschen verloren. Nur halt nicht so intensiv. Macht euch das bewusst und akzeptiert auch Verluste. Gehört zum Geschäft. Auch da hilft eine Strategie. Legt fest, bei wie viel Minus ihr aussteigen wollt und seid dann auch radikal. Bei vielen Online-Brokern und Banken kann man das automatisiert festlegen. Das nennt sich Stop-Loss. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, falls die Aktie unter Kurs X fällt, wird verkauft. Passiert dann von ganz alleine. Aber auch da muss man vorsichtig sein. Wenn man den Stop-Loss zu eng setzt, also zu nah an den Kurs, dann kann es eine ganz normale Tagesbewegung sein und schon bist du raus. Und dann bist du eben nicht mehr dabei, habe ich ja gerade erklärt. Überlegt euch also vorher, wie ihr vorgehen wollt und haltet euch an die Strategie. Und noch so einen alten Spruch droppe ich hier mal wieder rein. Hin und her macht Taschen leer. Wenn ihr jetzt anfangt, dauernd hier Verluste zu begrenzen und da Gewinne mitzunehmen, zu traden also, dann fallen auch immer wieder Gebühren an. Selbst bei diesen ganzen Neo-Brokern kosten Transaktionen Geld, wenn auch nur wenig. Und bei denen gilt wirklich, Kleinvieh macht auch Mist. Hört euch Step 5 nochmal an. Ihr seht also, auch für eine einigermaßen einfache Strategie solltet ihr euch vorher ein paar Gedanken machen. Was also ist die richtige Strategie für euch? Stellt euch folgende Fragen. Was wollt ihr überhaupt? Wie lange wollt und könnt ihr warten? Wie viel Risiko könnt und wollt ihr eingehen? Stichwort Ready to Die, Step 7. Und schließlich, wie aktiv wollt ihr selbst sein? Wie oft und wie viel wollt ihr dafür tun? Wenn ihr nichts dafür tun wollt, bietet sich beispielsweise Buy and Hold an. Ihr kauft und schaut irgendwann. Ist übrigens auch für Magen, Nerven, Hirn und alles drum und dran der einfachste Weg. Es geht aber auf der anderen Seite auch noch viel, viel, viel aktiver als das, was ich heute beschrieben habe. Aber dazu mehr in den nächsten Folgen.